Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Ferdinand Edgeton und ich lese vor eine Collage aus verschiedenen Textstellen meines neuen Romans »Das Glück meines Bruders«. Ich stand im Wald und sah mich um. Vor 20 Jahren, kurz vor Weihnachten, war ich schon einmal hier gewesen. Keiner machte damals Anstalten, einen Tannenbaum zu kaufen, und ich war 10 Jahre alt und außer mir. Also holte ich mir eine Säge aus dem Werkzeugschrank und steckte sie in meinen Rucksack, zog die Gummistiefel an, setzte meine Pudelmütze auf und schlich mich aus dem Haus und klingelte bei Leni. Und zusammen marschierten wir den langen Weg zum Wald. Wir gingen quer über die Felder, wir dachten, dass es so kürzer ist und mussten aufpassen, nicht stecken zu bleiben im Matsch. Leni war aufgedreht und freute sich, dass ich sie mitgenommen hatte. Es nieselte und die Äcker waren grau und am Horizont leuchtete der Waldrand. Endlich angekommen, teilten wir uns auf und rannten wild über den weichen Waldboden und sprangen über Mulden und herabgefallene Äste und suchten und suchten und schließlich sah ich ihn am Rande einer kleinen Lichtung. Pfeilgerade und mit einer perfekten Spitze und unglaublich vielen dichten Zweigen. Etwa bis zur Brust ging mir der Baum. Zu zweit konnten wir ihn also gut tragen, dachte ich. Ich griff in meinen Rucksack und zog die Säge heraus und rief, »Leni, ich habe ja einen gefunden. Es ist ein prachtiger Baum.« Und ich konnte hören, wie Leni angerannt kam, wie kleine Zweige unter ihren Füßen zerbrachen, während ich weiter den Baum musterte und mich bereits darauf freute, durch die Tür zu treten bei meinen Großeltern und dass dann alle stolz wären auf mich, weil ich Weihnachten gerettet hatte mit Belgiens schönstem Baum. Ich hörte, wie Leni hinter mir keuchend zum Stehen kam und spürte ihren Blick in meinem Nacken. So stand ich dort, mit der Säge im Wald, am Rande einer Lichtung, umweht von Sprühregen und erregt. Dann kniete ich mich hin und Leni sagte, dass ich vorsichtig sein soll. Sie hatte schon immer ein wenig gestottert, aber das war mir egal. Ich legte den Fuchsschwanz an den Stamm und begann, ihn vor und zurück zu bewegen, genau wie ich es gelernt hatte. Immer schön ruhig bleiben und konzentriert sein, so dass man mit dem Sägeblatt auf keinen Fall abrutschte. Abrutschen war gefährlich. Als ich 3/4 durch war mit dem Stamm, hörte ich auf zu sägen und trat behutsam und gezielt einmal mit dem Fuß gegen den Baum und er kippte. Ich sah Leni an, die grinste, und bat sie, mir zu helfen. Der Rückweg dauerte doppelt so lange, weil der Baum doch ganz schön schwer war und die Äcker uns einsaugen wollten. Ich war Leni sehr dankbar, dass sie mir half. Sie hat mir immer geholfen. Mein Vater war erbost, weil man, wie er sagte, nicht einfach Bäume klauen darf im Wald. Mein Großvater stand vom Sofa auf, begutachtete den Baum und gab mir einen Klaps an die Schulter. Ich war ein wenig betrübt, weil ich riechen konnte, dass er den Nachmittag wieder in der Kneipe gehockt hatte. Er lächelte und sagte, dass man manches im Leben halt selbst in die Hand nehmen muss, weil es ja sonst keiner macht. Arno fand es auch spitze, dass wir endlich einen Tannenbaum hatten. Nun, etwa 20 Jahre später, suchte ich die kleine Lichtung, fand sie aber nicht mehr. Der Wald hatte sie wieder verschlungen. Wie groß wäre der Baum wohl inzwischen? Hätte ich ihn nicht weggesägt? 5 Meter oder 10 Meter hoch? Ob Leni wohl auch nochmal wiedergekommen war und ebenso den Duft der Stämme eingeatmet hatte? Vielleicht sogar den nadeligen Waldboden betastet, einen Pilz gesehen, einen Specht oder ein Eichhörnchen? Ich kehrte um und lief den kurvigen Feldweg zurück zum Deich, kam am Sportplatz vorbei, sah noch kurz auf die Kühltürme des AKW, die ununterbrochen Wasserdampf in den Himmel pumpten. Ich hatte Durst und lief in den Ortskern von Duhl und zum Laden vom alten Gabriel und kaufte zusätzlich zu einer Cola auch noch Eier und Speck, weil ich Hunger hatte. Und ging dann durch die verlassenen Straßen, vorbei an den traurig verrammelten Fassaden dieses beinahe gestorbenen Dorfes und trank die Cola und traf in der Küche auf Arno und Anja, die mich erwarteten. Und Anja sagte, »Essen, du musst essen, wo warst du nur so lange? Bist du nicht hungrig?« Ich antwortete nicht, aber lächelte zufrieden. Sie war sehr gut, sie war eine Turbofrau und das Beste, was Arno passieren konnte. Auch wenn Arno sicherlich nicht der beste Bruder war, der mir hätte passieren können. Sie war das erste Mal in Doel. Arno und ich hingegen hatten früher jeden Sommer und jeden Winter dort verbracht. Aber das war lange her. Letztlich war ich nicht mal mehr auf die Beerdigung meiner Großeltern gegangen. Irgendwann wollte ich nichts mehr zu tun haben mit diesem Ort, der Heimat meiner Großeltern, Lenis Heimat. Aber bevor Doel nun wirklich abgeladen wurde auf dem Komposthaufen der Zivilisation, mussten wir einfach noch ein letztes Mal vorbeischauen. Wir aßen und es wurde noch gelacht und dann gingen wir schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und fühlte mich schlecht. Ich hatte einen üblen Traum gehabt, den ich in Abwandlungen schon Dutzende oder Hunderte Male geträumt hatte. Im Traum sitze ich bei meinen Eltern in der Küche am Tisch und habe eine Zahnbürste im Mund. Ich bin zu Besuch. Meine Zeit als Zivildienstleistender in Bochum ist zwar schon länger rum, aber ich wohne trotzdem noch dort und arbeite in einer Spedition und verbringe meine Sommer und Weihnachten schon länger nicht mehr in Doel bei meinen Großeltern. Und auch meine Eltern in Zwingenberg in Hessen sehe ich nur noch selten. Und nun rede ich mit ihnen darüber, wie es mit mir weitergehen soll und sage ihnen, dass ich in Bochum bleiben möchte, um mein Abitur an einer Abendschule nachzuholen. Sage ihnen, dass ich nicht mehr nach Zwingenberg zurückkomme. Aber sie verstehen mich kaum, weil ich ja die Zahnbürste im Mund habe. Ich wiederhole es also 10 Mal, bis sie es begreifen, aber dann wird mein Vater zornig und fragt mich auf Deutsch, obwohl er in der Familie nie Deutsch spricht, ob ich denke, dass jeder Mensch einfach mal so Abitur machen kann. Ich schaue zu Boden und murmle, nein, das glaube ich nicht. Aber du bist so schlau, dass du es einfach machen kannst. Nein, Papa, ich glaube nicht, dass das so einfach wird, aber ich will es trotzdem. Und warum? Weil ich mal studieren will, darum brauche ich Abitur. Und dann fragt er mich, ob ich denke, dass jeder Mensch einfach mal so ein Studium machen kann. Und wieder antworte ich, dass ich das nicht glaube, aber dass ich es zumindest gerne versuchen will. Und dann mischt sich meine Mutter ein und sagt, ein Studium sei nur was für Leute, die gierig sind. Und dann sagt sie noch, du weißt schon, dass irgendjemand mal den Laden übernehmen muss. Es wird Zeit, dass du wieder zurückkommst nach Hause. Dann fange ich an zu weinen und will etwas antworten und sehe die beiden mit verheulten Augen an und kann aber nichts sagen. Aus meinem Mund kommen nur Zahnpasta und Bläschen. Und dann schreibt mein Vater mich an, dass ich gefälligst antworten soll und sagt, wenn du so schlau bist, dann erklär uns doch bitte, wer den Laden übernehmen soll. Arno vielleicht? Haben wir den Laden aufgebaut, damit du einfach abhaust? Und dann renne ich auf mein Zimmer und eine Schulglocke läutet. Und schnell packe ich meine Tasche und renne die Straße entlang zu meiner alten Grundschule. Aber oben am Tor steht nun Abendgymnasium. Ich hasste die Treppen hoch, weil ich nicht zu spät kommen darf, weil es der erste Tag ist. Und als ich mich im Klassenzimmer an einen Tisch in der Mitte setze, lachen alle über mich, weil ich ja noch die Zahnbürste im Mund habe. Und sie reden auch ganz schnell und ich verstehe nichts und dann kommt die Lehrerin auf mich zu und blickt enttäuscht und klatscht mir einen ganzen Berg Klassenarbeiten auf den Tisch und sagt langsam, Boto, ich war großzügig bei der Korrektur, aber trotzdem sind das alles nur 5. Alles vergeigt an meinem ersten Tag und dann wache ich meistens auf. Die Realität, die hinter diesem Traum steckte, schmerzte mich immer noch. Ich wollte meinen Eltern irgendwann verzeihen, aber es war nicht so einfach. Das mit dem Abi habe ich nämlich trotzdem probiert. Ich behielt meinen Job bei der Spedition und schrieb mich am Berufskolleg für das Abendabitur Abenteuer ein, lernte jedes Wochenende wie ein Verrückter und musste letztlich zum Arzt gehen, damit der mir etwas gibt, dass ich besser schlafen kann. 3 Jahre später nahm ich mein Abiturzeugnis in Empfang und meine Eltern kamen zur Entlassfeier eigens aus Hessen und bin mir sicher, dass sie irgendwie doch stolz waren. Bestimmt hatten sie nicht vergessen, dass sie mich eins davon hatten abbringen wollen, Abitur zu machen, aber wir sprachen nie wieder drüber. Mittlerweile hoffte ich, dass sie mich nur vor einer Enttäuschung hatten bewahren wollen. Der Zahnpasta-Traum meines Scheiterns aber verfolgte mich noch jahrelang, verfolgte mich durchs Studium, durchs Referendariat und dann verschwand er irgendwann. Kürzlich träumte ich ihn wieder häufiger. Aber an dem Morgen machte ich mir nichts draus, ging runter in die Küche und traf Anja und Arno am Frühstückstisch. Setzte mich dazu und aß nicht sonderlich viel und nach dem Zähneputzen holte ich ein Fahrrad aus dem Keller, pumpte die Reifen auf und überprüfte eine halbe Stunde später den Druck nochmals. Kein Druckverlust. Ich radelte los Richtung Kieldrecht, um Lenis Bruder Gonzo zu finden. Camping Walter hatte mir verraten, dass Gonzo mittlerweile in Kieldrecht wohnte. Und wenn ich Leni finden wollte, dann musste ich zuerst Gonzo finden. Und so schoss ich an den Feldern entlang und spürte kleine Insekten, wie sie auf mein Gesicht regneten, und die gelangweilten Blicke von hunderten Schafen, die auf den Wiesen standen, und fuhr noch schneller und sah mehrere Schmetterlinge. Eine Dreiviertelstunde später war ich in Kieldrecht, ging in eine Telefonzelle und schlug Vermailen nach. Mit der notierten Adresse in der Hand fragte ich mich durch und stand ein Viertelstündchen später schon vor einem schmalen Reihenhaus mit Vorgarten. Ich klingelte und Gonzo öffnete und er erkannte mich nicht gleich, aber nach ein paar Erklärungen umarmten wir uns. Er bat mich rein und seine Kinder wuselten im verdunkelten Wohnzimmer herum und seine Frau hieß Hannelore und hatte noch ein Glas Eistee für mich und fragte, ob ich in die Sonne wollte, aber ich lehnte ab. Ich genoss die Ledercouch-Kälte und fragte nach ein paar Floskeln recht unvermittelt, was eigentlich mit Leni passiert sei. Und Gonzo lachte laut auf und musste mich trotzdem enttäuschen und wusste auch nicht viel. Nicht, was sie trieb oder wie sie lebte. Irgendwann war sie aus Duel weggezogen und er hatte sie nie mehr besucht. Sie war wiederum in den letzten Jahren auch nur einmal zu Besuch gewesen und auch nur kurz und nur, um die Kinder zu sehen. Sie war nun wohl in Brüssel, aber mehr konnte er mir auch nicht sagen. Sie hatten irgendwann beschlossen, ihr jeweils eigenes Leben zu führen. Besonders seit ihr Vater tot war. Nicht mal an Weihnachten sah man sich noch. Bloß eine Karte schrieb man sich gelegentlich mal. Er notierte mir ihre Adresse. Ich lehnte mich zurück, trank Eistee und sah durch die Jalousienschlitze und fragte nach dem Warum. Denn ich verstand nicht, warum sie nun in Brüssel wohnte und Flandern ganz verlassen hatte. »Warum? Warum ist sie weggegangen?« fragte ich und Gonzo sagte nicht viel dazu, außer dass sie wohl ein paar Probleme hatte.
»Ja, warum, warum? Keine Idee. Ich denke, dass sie wel wat Probleme gehad heeft und dass sie uns darum heeft verlaten.«
Und dann sprach er noch von der Beerdigung seines Vaters. Das war wohl alles nicht leicht gewesen und ungefähr um die Zeit war er auch mit seiner Frau nach Kieldrecht in dieses Haus gezogen. Leni wohnte damals schon in Antwerpen. Von Duel aus gesehen lag das auf der anderen Seite des Hafens. Aber dann zog sie irgendwann noch viel weiter weg.
»Sie war altijd noch ein bisschen verder weg. Ich denk, dass sie in Brüssel ein new leven begonnen ist.«
Und dann habe ich aber doch nochmal nach den Problemen gefragt, die sie angeblich hatte, aber er sagte nichts Genaueres.
»Gewoon Probleme. Alle, het leven is niet simpel.«
Und dann sagte er noch, dass er manchmal auch nicht zufrieden war, aber dass letztlich jeder sein eigenes Päckchen zum Markt tragen müsste. Ich fuhr wieder zurück. Ich schaltete höher. Fünfter, sechster, siebter Gang, immer schneller, immer heftiger, die Wehmut in die Pedale treten, dachte ich, Leni, oh Leni, was ist mit dir? Wieder in Duel angekommen, trat ich in den Garten und hielt kurz inne und sah mich um, sah die Schaukel, sah den alten Hühnerschuppen, aus dem früher die Hennen herausstarksten, um stolz durch den Garten zu marschieren, die wir nicht erschrecken durften, weil sie sonst keine Eier mehr legten und die wir trotzdem erschreckten und die dennoch Eier legten. Wahrscheinlich, weil sie nicht anders konnten. Dann das Plumpsklo, das schon seit Jahrzehnten keiner mehr zu benutzen brauchte. Seit Duel eine Kanalisation bekommen hatte und meine Großeltern sich ein WC in ihr Haus hatten einbauen lassen, hatte es meinem Großvater gelegentlich noch als ruhiger Ort zum Schnapstrinken gedient. Und dann noch der Kirschbaum. Wie oft hatte ich mit Opa diskutiert, ob man dort ein Baumhaus bauen könnte, aber wir haben es niemals getan. Eines Tages saß ich unter dem Baum, schon ein wenig älter, etwa 15. Ich spielte mit Leni Karten und tollte mit ihr rum und griff sie und wollte sie umwerfen und lag auf ihr und sie hatte sich mit dem Gesicht auf die Decke gedrückt, scheinbar ergeben und machte plötzlich doch wieder eine Kraftanstrengung, um sich aus meiner Umklammerung zu lösen und warf mich ab und schnaubte und ich schnappte nach Luft und lag mit dem Rücken auf dem Boden, alle Viere weit von mir gestreckt und war glücklich und sah durch die Äste hindurch in die Wolken und sie legte sich erschöpft neben mich und wir lagen kurz so da und regten uns nicht und es war ruhig und dann wollte sie mir, schätze ich, einen Kuss auf die Wange geben, aber weil ich just in dem Moment meinen Kopf zu ihr drehte, trafen sich unsere Münder. Das war unser erster Kuss. Sie wurde rot und ging schnell weg. Aber von da an nahm alles seinen Lauf. Nun, 15 Jahre später, legte ich mich wieder unter den Baum. Nach kurzer Zeit kam Anja dazu und setzte sich und lehnte sich gegen den Stamm und ich erzählte ihr von Gonzo und dass es Leni vielleicht schlecht ging und erzählte weiter und ganz viel von Leni, der kleinen Leni und wie sich der Sommer unseres ersten Kusses für immer eingewoben hatte in meinen Leib, weil ich das erste Mal das Gefühl gehabt hatte, nichts sein oder erledigen oder schaffen zu müssen, sondern nur Boto war, der durch die Straßen lief und gegen Cola-Dosen trat. Und dann ein paar Meter rannte und aufpasste, dass seine Käppi nicht abfiel, immer auf dem Weg zu Leni. Und dann schwieg ich, bis Anja sich aufrichtete und mich verwundert ansah und ihre Hand auf meine Brust legte und sagte, »Los, los, du musst los.« Aber ich war verwirrt und fragte, »Wohin?« Und sie sagte, »Nach Brüssel.« Und ich sagte, »Meinst du wirklich?« Und sie sagte, »Ja, ganz bestimmt musst du.« Zumindest für den Fall, dass du nicht ewig drüber nachdenken willst, was gewesen wäre, wenn. Du versuchst, das zu verstecken, aber es ist doch ganz offensichtlich, dass du hin willst, weil du ja auch musst. Darum hast du mir das doch alles erzählt. Du hast mir das erzählt, damit ich am Ende sage, dass du los musst. Muss ich sie retten? Hä? Retten? Nein, wahrscheinlich muss sie gar nicht gerettet werden. Aber wenn doch, dann wirst du es wohl nicht können. Aber trotzdem musst du hin, wenn es dich selbst so bedrückt, nie erfahren zu haben, was mit ihr geschehen ist. Und dann ging sie ins Haus und ich sah den blassen Wolkenschlieren zu, wie sie über den Himmel zogen, aber konnte nicht entscheiden, ob ich wirklich wollte oder nicht. Ich wusste nicht genau, wohin mit mir. Ich lag noch lange da. Leni war so pur und gut und eine Goldfreundin. War sie zumindest früher gewesen. Kein verdammter Machiavelli, sie war aufrichtig, sie war die Beste. Nur irgendwann im Laufe der Zeit muss ich das vergessen haben. Oder Duel war mehr ein Kriegsschauplatz geworden als ein Dorf hinterm Deich. Drehten dort nicht alle Leute durch wegen der verdammten Hafenerweiterung? Vielleicht trank ich aber auch in Hessen das erste Mal Bier mit meinen Freunden, rauchte meine erste Zigarette mit Freunden. Ging wenig später auf Schützenfeste mit Freunden, ging in Zelten, alles Mögliche mit Freunden, die ich jeden Tag sah, das ganze Jahr über, die mir immer wichtiger wurden und die ich hätte verlassen müssen, um in den Ferien irgendein Mädchen und meine Großeltern in Belgien zu besuchen. Meine Freunde hätten es nicht verstanden, wenn ich ohne sie verreist wäre. Vielleicht hätte mir das egal sein sollen. Nun, war es für diesen Gedanken etliche Jahre zu spät. Es war 2010, nicht 1995. Telefonierten Leni und ich deshalb immer seltener? Wurden unsere Gespräche deshalb kürzer, bis irgendwann niemand mehr anrief und niemand mehr zu Besuch kam? Ich ging ins Haus und packte meine Sachen, packte Hemden und zwei Bücher in meine Tasche und sagte Arno, dass ich ein paar Tage wegführe, um Leni zu suchen. Aber er guckte entgeistert und sagte, als wir letzte Woche hier angekommen sind, war mir schon klar, dass du nach Leni suchen würdest. Du willst in deiner Vergangenheit herum, aber ich verstehe nicht, warum. Was erwartest du denn von ihr? Eine Erklärung dafür, warum du es nicht länger als ein paar Monate bei einer Frau aushältst? Das hat nichts mit Leni zu tun, das hat mit dir zu tun, Boto. Vera, Serap, Niki, Agnes, Marie oder wie sie alle hießen, alle hast du irgendwann verlassen. Und hast darauf beharrt, dass deine Flucht überhaupt keine ist. Aber dann unterbrach ich ihn und sagte, Arno, wirklich keine Ahnung, was du meinst, aber wie gesagt, in ein paar Tagen bin ich doch wieder zurück. Macht euch keine Sorgen, ich besuche einfach nur Leni. Bitte hör auf, alles zu dramatisieren, das ist lächerlich. Naja, tschüss. Mehr konnte ich nicht dazu sagen und nahm also meine Tasche und verschwand und lief den Kilometer zur Landstraße und wartete auf den Bus nach Antwerpen und dort nahm ich den Intercity nach Brüssel. Der Zug stoppte am Flughafen und als nächstes schon am Brüsseler Nordbahnhof, wo ich ausstieg und meine Tasche einschloss. In meinem Kopf wummerte es, aber es war zu spät, um umzukehren. Ich kaufte in einer Bäckerei zwei Zimtteilchen und fragte mich durch, lief zwischen lauter Schaufenstern von Prostituierten und Gemüseverkäufern hindurch und plötzlich stand ich vor einem unauffälligen Backsteinhaus und war erleichtert, dass ihr Name mit Tesafilm neben dem obersten Klingelknopf angebracht war. L. Vermeilen. Ich klingelte. Zunächst rauschte es kurz und dann hörte ich durch die Gegensprechanlage seit einer Ewigkeit erstmals wieder den Klang ihrer Stimme. »Ja, wie es prägt?« Und ich antwortete wahrheitsgemäß, »Hey, Leni, es ist Boto hier, Boto van Dijk, du, es ist all efkens geleden, mag ich binnenkommen?« »Boto? Boto? Wat een verrassing! Ja, tuurlijk. Kom naar binnen. Het is op de vierte verdieping.« Und dann summte das Schloss und ich ging also die knarzenden Treppenstufen nach oben, Absatz für Absatz, bis ich sie unterm Dach im Türrahmen stehen sah, mit einem verlegenen Lächeln auf den Lippen. Ihre Haare sahen erwachsen aus, hatten das Verspielte unserer Jugend verloren. Sie trug ein weites Kleid und war älter geworden und immer noch wunderschön. Ihre Augen sahen verschlafen aus. Ich trat auf sie zu und umarmte sie lange und schaute sie dann ein wenig ungläubig an. Wir gingen in die Küche und ich legte die Tüte mit dem Gebäck auf den Tisch und sah mich um. Es gab noch zwei weitere Türen, die von der Küche abgingen. Maja stand auf der einen Tür und auf der anderen stand nichts. »Warum seid ihr hier?« fragte sie, aber ich konnte es nicht genau sagen. Wir tauschten ein paar Floskeln aus und ratterten unsere Lebensläufe seit damals herunter. Sie hatte in Antwerpen Architektur studiert. Irgendwann starb ihr Vater und Gonzo zog ebenfalls aus Doel weg. Seitdem war sie nur noch ein paar Mal aus Rührung oder Langeweile dort gewesen, aber nun auch schon seit Jahren nicht mehr. Ihre Mutter war gänzlich in ihrer neuen Familie aufgegangen und sie hatten keinen Kontakt mehr. Im letzten Studienjahr war Leni schwanger geworden und hatte daraufhin ihr Studium abgebrochen und war nach Brüssel gezogen. Das war auch die Zeit gewesen, in der sie erstmals begann, Dinge zu vergessen. Ihre Vergangenheit zerfaserte allmählich. Vielleicht hatte sie zu viel Zeugs geschluckt im Laufe der Zeit. Von Acid bis Speed und MDMA ungefähr alles. Vielleicht war es aber auch etwas anderes. Sie war sich nicht sicher. Das Kind hieß Maja und in Brüssel arbeitete Leni erst in einer Brötchenfabrik und nun in der Frühschicht im Callcenter einer Airline. Und Maja brachte sie in der Zeit immer zur Nachbarin, eine Etage tiefer. Eine herzensgute und verwitwete Frührentnerin musste das sein. Ich sah Leni an, sah ihr in die Augen, merkte, dass sie nun zitterte. »Warum seid ihr hier?« fragte sie wieder. Aber ich wusste nicht, warum ich da war, außer, dass es nötig war. Ich fragte nach dem Vergessen, wollte wissen, was genau sie vergaß. Ich fasste sie an den Oberarm und ihr Blick wich mir aus und heftete sich an die Decke, bis sie sagte, »Alles. Wel mal langsam an, mal öd endlich doch alles.« Ich sagte, dass sie dringend zum Arzt müsse, aber sie sah enttäuscht an mir herunter und meinte, dass die Leute eine klare Vorstellung davon hätten, was gut und was schlecht sei im Leben. Aber manchmal sei das eben gar nicht so einfach zu durchdringen. Anfangs habe sie noch detaillierte Kalender geführt, hätte Register mit Freunden, mit Emotionen erstellt, mit Zielen, mit Träumen, mit Strukturen und Gedanken, habe manisch versucht, ihre Vergangenheit zu erhalten, aber das hätte sie irgendwann aufgegeben. Alles verblasste, aber das war der Lauf der Welt.
Enig, bin ich auch gar nicht verdwenen? Wort uns Geschiedenis abgelost als Schnee vor der Sonne?
Fragte ich verzweifelt, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass auch ich aus ihrer Erinnerung verschwand. Aber sie nickte nur. Ja, ja, auch du verschwindest. Wir lösen uns auf. Und dann beschrieb sie, wer ich noch für sie war. Ein Mensch mit Namen, eine schemenhafte Erscheinung aus ihrer Jugend, ein Kreidestrich an der Hauswand. Sie konnte sich nicht erinnern an Heuböden, an Berührungen, an das Lachen am Telefon, an das Gras am Scheldeufer und unsere glücklichen Blicke, nicht erinnern an die Wärme meines Atems, an Kaugummis und Küsse und unsere nackten Körper, konnte sich nicht erinnern an die Boshaftigkeit von Duhl und auch nicht an die Geborgenheit von Duhl. Sie wusste nur noch, dass sie dort gewesen war. Und das machte mich fertig, die Tränen quollen mir aus den Augen und fingen den umherschwirrenden Staub ein. Ich war müde und bei Licht besehen völlig am Arsch und wusste plötzlich, warum ich nach Brüssel gekommen war. Leni nahm mich in den Arm und versuchte sich zu entschuldigen, aber wiederholte nur immerzu, dass sie mir nicht helfen könne, mich nur vom Namen her kenne, dass unsere Jugend verschwunden sei. Sie verstehe nicht, warum ich da sei. Aus ihrer Jugend blieben ihr nur noch ein Impfbuch, eine Schienbeinnarbe und eine Heuschnupfenallergie und sonst nichts. Als wäre sie nicht dabei gewesen. Ich war hilflos und fragte, ob ich Maja sehen dürfe. Wir gingen in Majas Zimmer und ich setzte mich auf den Teppichboden und schaute ihr zu, wie sie erregt ihre Puppen durchs Zimmer führte und uns nicht zu bemerken schien. Und als sie mich schließlich doch ansah, grinste sie zunächst und erschrak dann, als sie meine roten Augen bemerkte und kam zu mir und legte ihren Kopf auf meinen Schoß und streichelte mein Knie und sagte, »Nicht heulen, nicht heulen.« Ich flüsterte ihr zu, dass ich überhaupt nicht traurig sei, obwohl ich natürlich schrecklich traurig war. Und dann fragte ich sie, wofür man lebe. »Maja, was hilft es leben uns zu bieden?« Und sie sah hoch und antwortete gelassen, »Wei leben vor Adapelpüree, de Vogels und de Himmel.« Und dann fragte ich sie noch, wo ich als nächstes wohl hin müsse. Und sie sagte, dass ich zu meiner Frau müsse. Aber ich konnte nur lächeln bei der Antwort. Und dann stand ich auf und holte mir aus der Küche ein Zimtteilchen, steckte es mir komplett in den Mund und sah Leni an, die mir in die Küche gefolgt war. Ich musterte jede Faser ihrer Haut und sah ihr tief in die schwarzen Pupillen. Strich ihr mit dem Finger über ihre Lippen, sah auf ihre Hände, zerkaute und schluckte währenddessen allmählich das Zimtteilchen und als mein Mund wieder leer war, sagte ich, »Tschüss, Leni«, und sah noch kurz zu Maja herüber, die fröhlich winkte, und dann blickte ich noch ein letztes Mal auf Leni, die mir mit hängenden Schultern und grauen Händen im fahlen Licht des Dachfensters gegenüberstand und leise flüsterte, dass ich gehen müsse und etwas Neues tun sollte und hier nicht bleiben könnte. Geh raus und finde einen Mond und einen Berg und all den Nebel, der das Leben wirklich ausmacht, aber verschwinde aus dieser Stadt. Und dann liefen auch ihr Tränen über die Wangen, aber die hatten nichts mehr mit mir zu tun, sondern mit dem ganz bestimmten Leben, das Leni beschieden worden war. Ich stürmte aus der Wohnung und die Treppe hinab, nahm mehrere Stufen gleichzeitig und, unten angekommen, stieß ich die Haustür auf und rannte los.